Ja, ein anspruchsvolles Thema. Anbetung, eine hohe Berufung, die an den Christen ergeht, ein Anbeter zu sein. Wir wollen uns an diesem ersten Abend zu diesem Thema mit dem Stellenwert der Anbetung beschäftigen. Wozu denn Anbetung? Was soll das? Und ich werde auch anhand von Beispielen aus dem Alten und dem Neuen Testament zu zeigen versuchen, was denn Anbetung sei. Nun, Anbetung ist ein Charakteristikum des Volkes Gottes. Nur das Volk Gottes kennt wahre Anbetung, Lobpreis, Lobgesänge in der Art, wie sie das Volk Gottes kennt, kennt keine der Religionen, der Weltreligionen, wirklich nicht. Und das ist etwas, das gerade Angehörige nichtchristlicher Religionen oft in eigentümlicher Weise berührt, wenn sie das erste Mal so etwas wie das Anbetende oder das Gottlobpreisende Volk Gottes wahrnehmen. Ich bin einige Jahre meines Lebens in einem muslimischen Land gewesen, 2,5 Jahre in Pakistan, ein halbes Jahr in Bangladesch, ein Jahr lang in Indien, auch dort unter vielen Muslimen. Und ich habe dort von einem jungen Mann gehört, ein Moslem in Pakistan, als er zum ersten Mal hörte, wie Christen Loblieder sangen, hat das ihn so bewegt, es hat ihn so aufgewühlt und es hat ihm keine Ruhe gelassen, bis er diesen Gott kennengelernt hat und er wurde Christ. Und ich kann mich selber noch sehr gut erinnern, wie ich als junger Mann, ich war 20, 21, im Norden Pakistans, im Punjab, diese einfachen, innigen Lobgesänge dieser ganz armen, aber sehr eifrigen Christen hört. Und das hat mich in unbeschreiblicher Weise einfach berührt. Und damals war ich selber noch nicht Christ. Anbetung charakterisiert also das Volk Gottes und zudem, und darum wohl wurde dieses Thema gewählt, gewünscht, ist Anbetung etwas, das ganz neu im Gespräch ist. Ja, man hat manchmal den Eindruck, dass man heute die Anbetung erst richtig entdeckt habe. Ein solches Selbstverständnis scheint ziemlich verbreitet zu sein. Nun, ich halte das für eine falsche Selbsteinschätzung. Ich halte das für eine der vielen Äußerungen dessen, was C.S. Lewis einmal nannte, chronological snobbery, chronologischen Snobismus. Das heißt, jene Haltung, jene Gesinnung, welche immer meint, so wie wir heute sind und denken, dass wir heute tun, wir machen es erst richtig, die vor uns haben das alles eigentlich gar nicht kapiert, wie man leben soll, wie man denken soll. Und vielfach verfallen auch die Christen diesem chronologischen Snobismus. Nein, ich glaube nicht, dass wir erst in unserer Zeit die Anbetung entdeckt haben. Aber Anbetung ist in einer Weise im Gespräch in der Christenheit, wie das vielleicht seit Jahrzehnten wenigstens nicht der Fall gewesen ist. Und darum wollen wir uns Gedanken darüber machen, was ist denn der Stellenwert, die Bedeutung der Anbetung und was ist Anbetung dem Wesen nach? Worauf kommt es wirklich an? Denn jeder, der den Herrn kennt und ein geistliches Urteilen und Sinnen hat, freut sich doch darüber, dass man über Anbetung redet und das einem Anliegen macht, denn das soll uns ein Herzstück unseres Christenlebens sein. Nun, es kann passieren, und das zeigt eben, wie dieses Thema im Gespräch ist, man betritt einen Gemeinderaum, sieht ihn zum ersten Mal und dann sieht man aufgebaut, vielleicht in der Mitte des Raumes, eine Bühne und eine aufwendige Musikanlage. Und dann will man wissen, ja, was ist das? Man fragt den Mann, der dort zu Hause ist, und dann sagt er, ja, das ist für unsere Anbetungsgottesdienste. Auch dieses Wort Anbetungsgottesdienst ist ein fast so etwas wie ein Modewort geworden. Oder man hört von Ausdrücken wie Anbetungsleiter, etwas, das man eigentlich erst seit wenigen Jahren kennt, diesen Ausdruck. Nun, ich erlaube mir hier diese Zwischenfrage. Ist dieser Ausdruck Anbetungsgottesdienst, mit dem man ja sagen will, die Christen kommen zusammen zum Gottesdienst, um Gott anzubeten, ist das nicht ein Pleonasmus? Das heißt, eine Wortfügung von der Art wie ein reicher Krösus. Ein Krösus ist immer reich. Man muss nicht sagen, er sei reich. Ist denn Gottesdienst nicht Anbetung? Oder, anders gesagt, ist nicht erst Anbetung Gottesdienst? Nun, wir haben uns angewöhnt, unter Gottesdienst zu verstehen, ich meine jetzt unter formalem Gottesdienst, denn natürlich ist auch Arbeit und Treue und Fleiß und das, was die Hausfrau tut zu Hause und was der Christ auf dem Arbeitsplatz tut, das ist auch Gottesdienst im weiteren Sinn. Aber ich meine jetzt im engeren Sinne, im formalen Sinne, Gottesdienst, wenn die Christen zusammenkommen und meistens versteht man darunter, man kommt zusammen und sitzt da und ist Betrachter, vielleicht auch ein Stück weit Teilnehmer eines Programms, dessen Hauptsache eine Predigt ist. Man sitzt da und hört eine Predigt. Darunter versteht man meistens Gottesdienst. Aber eigentlich sollten wir Gottesdienst erst das nennen, wenn das Volk Gottes sich versammelt, um wirklich Gott zu dienen. Denn zusammenkommen, um das Wort Gottes zu hören, eine gute Sache, eine wichtige Sache, eine notwendige Sache, ist ja nicht Gottesdienst. Dort dienen die Heiligen einander. Das ist Dienst am Bruder, Dienst an der Schwester. Aber Gottesdienst ist eigentlich erst dann, wenn die Christen, die Erlösten, die Heiligen sich versammeln, um in Gottes Gegenwart zu treten, vor ihm zu treten und ihm die Opfer des Lobes zu bringen, das ist den Namen des Herrn zu erheben, Hebräer 13, Vers 15. Nun fragen wir uns, wozu denn, was soll denn Anbetung? Was sagt die Bibel dazu über den Stellenwert der Anbetung? Ich will mit einem Vers anfangen aus den Psalmen, Psalm 6, der Vers 5 oder 6. Ich muss bei den Psalmen immer zwei Angaben machen, weil die Verszählung in den verschiedenen Übersetzungen bei den Psalmen uneinheitlich ist. Also Psalm 6, Vers 5 oder 6, da sagt David: Denn im Tode gedenkt man deiner nicht, im Scheol, wer wird dich preisen? David verwendet das als ein Argument innerhalb eines Gebets, in dem er Gott darum bittet, ihn zu bewahren, ihn zu retten, ihn davor zu bewahren, dass er nicht frühzeitig sterben müsse. Und das ist für David ein Argument, das er Gott vorbringt, um zu sagen, lass mich am Leben. Denn wenn ich nicht lebe, dann preise ich dich nicht mehr. Nun, so kann ja David nur argumentieren, weil er davon überzeugt bin, ich lebe dazu, um Gott zu preisen. Das ist also der Sinn, für den Gott mich erschaffen hat. Das ist ein ungeheuer starkes Argument. An einer anderen Stelle sagt wahrscheinlich auch David, wahrscheinlich, der Psalm hat zwar keine Überschrift, es ist der Psalm 95 im Vers 6. Psalm 95 im Vers 6, da sagt David, kommt, lasst uns anbeten und uns niederbeugen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Hier drückt er mit anderen Worten das Gleiche aus, der Herr hat uns gemacht, damit wir ihn anbeten. Es gehört also zu unserer Schöpfungsbestimmung. Ja, es ist unsere höchste Schöpfungsbestimmung. Es war wirklich ein christlich inspirierter Dostojewski, der in unserem Sinn sicher kein Christ war, aber christlich inspiriert, der in den Brüdern Karamasow Folgendes sagte: Solange als der Mensch frei bleibt, strebt er nach nichts so unablässig wie nach jemandem, den er anbeten kann. Es ist also durch die Schöpfung in den Menschen hineingelegt, dass ihr merkt, dass sein Herz jemanden oder etwas sucht, das er anbeten kann. Es drängt in irgendetwas. Und er sucht etwas und jemanden, den er anbeten könnte. Und ein nicht nur christlich angehauchter, wie der russische Schriftsteller, sondern wirklich ein Christ, sagte einmal: Unstet ist unser Herz, bis dass es ruht in dir. In dir, oh Gott. Das war natürlich niemand anders als der spätantike Christ und Lehrer der Kirche, Aurelius Augustin. Er sagt das in den einleitenden Sätzen seiner Bekenntnisse, übrigens sehr lesenswert. Sie werden vielfach zitiert, aber selten gelesen, eigentlich schade. Nun, ich kann mich nicht rühmen, ich habe es erst letzten Sommer ganz gelesen, zum ersten Mal durchgelesen, aber ich bereue es nicht. Also, Augustin sagte das: Das Menschenherz, mein Herz, unser Herz ist so lange unstet, als dass es ruht in dir. Wir können nirgends Ruhe finden, als in der Hingabe unseres Herzens an den, der uns erschaffen hat. Und das ist ja eigentlich schon das Wesen der Anbetung. Sich Gott vollständig auf Gott ausrichten, mit seinem Denken, Sinnen, Trachten, sich ihm hingeben. Also wir sind erschaffen, um anzubeten. Dann sind wir erlöst, um Gott anzubeten. Ich will ein Beispiel aus dem Alten Testament und nach einen Vers aus dem Neuen Testament anführen, um das zu verdeutlichen. Erlöst, um anzubeten. Uns sind die Söhne Korahs bekannt aus den Psalmen. 11 Psalmen tragen den Namen der Söhne Korahs in der Überschrift. Die Söhne Korahs. Wir waren die Söhne Korahs. Und wie kamen sie dazu, Psalmen, Loblieder auf ihren Gott anzustimmen? Schlagen wir dazu auf 4. Mose Kapitel 16. 4. Mose Kapitel 16. In diesem Kapitel wird uns die Geschichte von Korah und seiner Rebellion gegen Mose und Aaron beschrieben. Und wir lesen von diesem Gericht, das Korah und all die Seinen deswegen befiel. 4. Mose 16, ich lese von Vers 31 an. 4. Mose 16, von Vers 31 an. Und es geschah, als er alle diese Worte ausgeredet hatte, da spaltete sich der Erdboden, der unter ihnen war, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie und ihre Familien und alle Menschen, die Korah angehörten und die ganze Habe. Und sie fuhren, sie und alles, was ihnen angehörte, lebendig in den Scheol hinab, und die Erde bedeckte sie, und sie wurden mitten aus der Versammlung vertilgt. Korah und alle, die ihm angehörten. Nun, hier steht ein solches Alle, das wie häufig in der Schrift an anderer Stelle relativiert wird. Man darf nicht jedes Alle in der Bibel pressen, und das ist nun ein solches Alle, denn in 4. Mose 26 erfahren wir noch einmal etwas über Korah und seine Familie und seine Söhne. 4. Mose 26, Vers 10. Und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie und Korah, als die Rotte starb, indem das Feuer die 250 Männer verzehrte und sie zu einem Zeichen wurden. Aber die Söhne Korahs starben nicht. Es wird nicht begründet, wieso. Es wird einfach die Tatsache festgehalten, die Söhne Korahs starben nicht. Sie wurden geschont, vor dem Gericht verschont, gerettet. Und sie wurden gerettet, damit sie fortan Gott in seinem Haus loben möchten. Psalm 84 ist einer der Psalmen von Korah. der Söhne Koras, Psalm 84, dem Vorsänger auf der Gittit, von den Söhnen Koras ein Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Und die wussten, was sie sagten. Eigentlich hätten sie die Wohnungen des Herrn der Heerscharen nie mehr sehen dürfen, wenn es nur nach Recht gegangen wäre. In seiner Gnade wurden sie gerettet. Und wie lieblich waren ihnen seither die Wohnungen dieses Gottes, dieses gerechten, heiligen, richtenden und gnädigen und rettenden Gottes, der wider alle Erwartung und über alles Verdienen hinaus sie gerettet hatte. Wie lieblich ist sein Haus. Es sehnt sich, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Fleisch rufen laut nach dem lebendigen Gott. Selbst der Sperling hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegt. Deine Altäre, Herr der Heerscharen, mein König und mein Gott, das ist Anbetung. Was für ein Gott, deine Altäre, was für eine Rettung, die du hier bereitet hast, als erlöst, um Gott anzubeten. Und das Neue Testament sagt es ausdrücklich. Wir schlagen dazu eine Stelle aus dem letzten Buch der Bibel auf, Offenbarung Kapitel 1, die Verse 5 und 6. Offenbarung 1, die Verse 5 und 6. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist also unsere Erlösungsbestimmung. Priester Gottes zu sein, in seine Gegenwart zu treten, um ihn anzubeten. Also Anbetung ist nicht ganz einfach etwas, das das Christenleben ein bisschen bereichert oder so wie die Schlagsahne auf den Apfelkuchen. Der Apfelkuchen wäre ganz gut auch ohne Schlagsahne, aber mit Schlagsahne noch ein bisschen besser. Nein, sondern es gehört zum Herzen, zum Wesen des ganzen Christenlebens. Wir sind zu Priestern gemacht, um unseren Erlöser Gott anzubeten. Und dann lesen wir als Drittes, der Vater sucht Anbeter. Das steht in Johannes Kapitel 4. Im Gespräch, das der Herr führte mit einer Frau, ist doch auffällig und bemerkenswert, wie, worauf andere schon hingewiesen haben, dass der Herr nicht mit dem Theologen Nikodemus über dieses anspruchsvolle Thema sprach, sondern mit dieser sündigen Frau am Jakobsbrunnen. Mit ihr spricht er über Anbetung. Johannes Kapitel 4, da steht im Vers 23, es kommt die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Er sucht Anbeter. Daran denken wir wahrscheinlich nicht so häufig wie daran, was in Lukas 19, Vers 10 steht. Der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir sollten nie vergessen, dass beides zusammengehört. Und so sehr wir uns freuen, dass der Menschensohn uns gesucht hat, um uns zu retten, sollten wir bedenken, dass der Vater uns gesucht hat, damit wir Anbeter werden. Also wer gerettet ist, ist damit zu einem Anbeter gemacht. Paulus hat das Evangelium entsprechend auch verkündigt. Wir denken meistens daran, bei der Evangeliumsverkündigung, Hauptsache Menschen werden gerettet. Das ist etwas Großartiges. Aber das ist nicht ein Endziel, ein Selbstzweck, sondern Paulus hat das Evangelium so verkündigt, immer mit dem Blick darauf, es werden dann Menschen zu Priestern gemacht. In Römer 15 steht das, in Römer 15 im Vers 16. Römer 15, Vers 16. Hier spricht Paulus von der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, um ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, priesterlich dienend am Evangelium, Gottes, auf dass das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Er sieht also das als das Ergebnis seiner Arbeit im Evangelium. Heiden, Gottlose, Verfinsterte, solche, die Gott durch ihr Lieben verunehren, werden zu Menschen, die Gott durch ihr Lieben und mit ihrem Mund ihren Preisen anbeten. Der Vater sucht Anbeter. Und schließlich zum Stellenwert der Anbetung. Anbeter zu sein, das ist unsere endgültige Bestimmung. Nun, das wird uns schon im Alten Testament deutlich gemacht, wie Gott bei seinen Erlösten, bei seinen Erwählten auf dieses Ziel hin arbeitet, sie dazu erwählt hat, dass sie Anbeter seien. Wenn wir Erwählung hören und an das Alte Testament denken, dann fällt uns natürlich sofort, uns allen der gleiche Name ein, Abraham. An ihm wird die Wahrheit der Erwählung exemplarisch demonstriert. 1. Mose 12, Abrahams Erwählung. Und dann das zweite Kapitel, an das wir bei Abraham immer denken und das die meisten auch nennen können, auch wissen, wo es steht, Abraham, wie er seinen Sohn Isaak auf den Altar legt, 1. Mose 22. Und hier sagt doch Abraham tatsächlich etwas, das wir vielleicht geneigt sind zu überlesen. Abraham geht mit seinem Sohn auf den Berg, den Gott ihm gezeigt hat, und er sagt, er gehe hin, um dort anzubeten. 1. Mose 22, Vers 5. Abraham sprach zu seinen Knaben, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten. Es ist zweifelsohne so, dass Abraham hier den Höhepunkt seines Lebens erreicht, und wir können auch sagen, dass Gott hier mit Abraham ans Ziel gekommen war. Ans Ziel seiner ganzen Erziehung, die Abraham angedeihen ließ. Hier hatte er das Ziel erreicht und hier war Abraham ein Anbeter. Das war Gottes Erziehungsziel mit ihm, dass er ein Anbeter werde. Hiob, die ganze Geschichte Hiobs, alles, was ihn befiel, dann alles Handeln Gottes an ihm, nachher alles Reden Gottes zu ihm durch Elihu und schließlich das Reden Gottes zu Hiob persönlich, wo Gott selbst zu ihm redet, hat folgendes Ziel im Auge, Hiob 42, die Verse 1 bis 6, Hiob fällt nieder und bekennt, dass Gott Gott ist. Das ist Anbetung. Mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Er fällt nieder vor diesem Gott. Das ist Anbetung. Er ist am Ende ein Anbeter. Er war es zwar am Anfang schon. Wir werden diese Stelle nachher noch sehen. Und hier am Ende ist er es noch immer oder einen noch höheren Maß. Oder Jakob. Das Neue Testament sagt uns Folgendes über Jakob, über die letzten Worte, das Letzte, was Jakob tat, nachdem er sein wechselvolles Leben und seinen ziemlich wechselvollen und oft tränenreichen, mühevollen Lauf vollendet hatte. Da sehen wir den Erzvater blind und doch klaren Auges. Denn am Ende ist Jakob ein Anbeter. Hebräer 11, Vers 21. Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Er war am Ende zum Anbeter geworden. Gottes Erziehungsziel mit diesem Mann. Gott erlöste Israel, damit es ihm als ein Volk von Priestern diene. 2. Mose 19, die Verse 4 und 6. 2. Mose 19, die Verse 4 und 6. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch getragen auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. Vers 6, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Priester, das sind Anbeter. Und im Neuen Testament lesen wir haben diesen Vers schon gelesen in Offenbarung 1, in den Versen 5 und 6, und es steht noch einige Male im Buch der Offenbarung, dass unsere ewige, endgültige Bestimmung die ist, dass wir unseren Gott und Retter anbeten. Offenbarung Kapitel 5, Verse 9 und 10. Offenbarung 5, die Verse 9 und 10. Die vollendete, die verherrlichte Gemeinde betet hier an. Sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprach und Volk und Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. In der Anbetung bringen wir in bewusster Weise zum Ausdruck, dass Gott am Anfang aller Dinge steht, am Anfang der Schöpfung, dass Gott am Anfang auch der Erlösung steht, dass er der Urheber aller Dinge ist in der Schöpfung und in der Erlösung, dass alles von ihm kommt, dass alles nach seinem Willen geschieht und dass er darum die Mitte all unseres Sinnens und Trachtens sein muss, dass er die Mitte der Welt ist, dass alles von ihm aus geschieht und alles auf ihn hin gewirkt worden ist und gewirkt wird. Und das bringen wir in der Anbetung bewusst und mit Überzeugung zum Ausdruck. In Offenbarung 4, Vers 11 lesen wir, wie genau diese Wahrheit von den 24 Ältesten, welche eben die vollendete Gemeinde repräsentieren, zum Ausdruck gebracht wird. Offenbarung 4, Vers 11. Du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu nehmen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen. Und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Alles kommt von dir, alles ist durch dich geschehen und darum geben wir dir für alles die Ehre. Und darum ist alles für dich. Das sagt Paulus auch in Römer 11, Vers 36. Genau die gleiche Wahrheit. Durch ihn, nein, aus ihm, also aus Gott, durch Gott und für Gott sind alle Dinge. Englischer Knecht des Herrn aus dem 17. Jahrhundert, ein gewisser Richard Sibbes, einer der bekannteren aus dem gottseligen Geschlecht der Puritaner, er schrieb im Vorwort zum Buch von einem gewissen John Preston folgenden sehr schönen Satz. Ich lese ihn einmal zuerst in seinem schönen Englisch und dann übersetze ich ihn. Now as all rivers return into the sea whence they came, so the believing soul, having received all from Christ, returneth all to Christ. So wie alle Flüsse ins Meer zurückkehren, woher sie ja kamen, so gibt die gläubige Seele, da sie alles von Christus empfangen hat, Christus zurück. Das ist Anbetung. Alles kommt von ihm und darum fließt alles zu ihm zurück. Die ganze Schöpfung predigt es über dies. Salomo bemerkt das in den einleitenden Versen zum Buch Prediger, dass die Flüsse dahin zurückkehren, woher sie kamen, aus dem Meer. Nun, damit kommen wir schon zur Frage, was ist Anbetung dem Wesen nach? Anbetung ist ein schönes Wort. Mir gefällt das Wort Anbetung. Ich weiß nicht, ob es eine Lehnübersetzung ist aus dem Lateinischen adorare. Es wäre also buchstäblich das gleiche, ad, an oder zu, und orare, beten, adorare. Auf Schwedisch sagt man till bedja, till heißt zu, also zu jemanden hin beten. Anbetung ist also eine bestimmt eine besondere Form des Betens. Gebet wendet sich an Gott. Wir sprechen von Gebet, sobald wir uns an Gott wenden. Anbetung ist eine besondere Form, also des Betens. Nun, wenn ich bete, dann bitte ich Gott, mir zu geben, was mir fehlt. Gebet ehrt Gott. Es ehrt Gott, weil ich ja mit meinem Gebet schon zum Ausdruck bringe, dass ich ohne Gott nichts kann, dass ich auf ihn angewiesen bin, dass ich ihm alles verdanke. Danken, das ist das Anerkennen dessen, dass Gott mir, was ich besitze, was ich bin, was ich habe, dass ich alles von ihm empfangen habe, und darum ehrt auch Danksagung Gott. Wir loben den Herrn, ist auch eine Form des Gebets, ihn zu loben oder ihn zu preisen. Nun, was ist das? Was ist loben? Was ist preisen? Loben oder preisen, das heißt, dass ich in bewundernder Weise von Gottes Werken rede. Ich kann mich nicht satt sehen an der Vollkommenheit, an der Schönheit, an der Größe seiner Werke. Und ich rede einfach davon, wie prächtig und wie vollkommen, wie weise sein Tun ist. Nun, wir kennen das ja auch im Umgang untereinander. Menschen loben einander auch. Zum Beispiel der Lehrer hat die Aufsätze korrigiert. Und unter uns werden ja, rein statistisch ist das zu erwarten, ein paar Schulmeister sein. Haben also die Hefte mit den Aufsätzen korrigiert, und dann ist ein besonders guter Aufsatz, und vielleicht habt ihr das auch mal erlebt, und dann freut man sich, und man sitzt so da, und dann liest der Lehrer den Aufsatz vor, den man geschrieben hat. Und das macht und liest vor, und dann sagt er, schau, das ist doch jetzt gut formuliert. Und das ist doch irgendwie passend ausgedrückt. Und so lobt der Lehrer das, was der Schüler geschrieben hat. Loben, oder der Lehrmeister lobt den Lehrling, hat den Eckschrank tipptopp gemacht. Wirklich. Blitzblank, wunderbar. Könnte es nicht besser machen. Und so lobt er die einzelnen Stücke. Nun, wir loben Gott seiner Werke wegen. Wir betrachten seine Werke und das Wenige, das wir erkennen, unser Vermögen zu erkennen, ist ja sehr beschränkt der Sünde wegen. Aber das, was wir erkennen, lässt uns einfach sehen, seine Werke sind unvergleichlich. Großartig, wunderbar. Zum Beispiel Psalm 107, ein Beispiel für solches Lob, bewunderndes Reden über Gottes Werke. Psalm 107, preiset den Herrn, denn er ist gut, denn seine Güte währt ewig. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst. Wie wunderbar hat er das gemacht, aus der Hand des Bedrängers erlöst. Wie er das geschafft hat. Großartig. Und wie er sie gesammelt hat aus seinen Ländern. Und wie er sie zusammengeführt hat. Und dann im Vers 7. Er leitete sie auf rechtem Weg. Wie wunderbar er leitet, sein Volk zu führen vermag. Ja, sie sollen den Herrn preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Das ist Lobpreis. Und dann Anbetung. Worin unterscheidet sich nun Anbetung von Lobpreis? Nun, wir sollten nicht zu pedantisch sein. Aber ich denke, wir können doch sagen, obwohl wir in etwas umfassenderer Weise schon Anbetung sagen, einfach wenn wir Gott danken und preisen und seine Werke bewundern. Aber im wirklich engeren Sinn ist Anbeten folgendes: Ich rede in bewundernder Weise von Gott selbst. Nicht von dem, was ich von ihm bekommen habe, oder nicht über das, was Gott an mir und für mich gewirkt hat, sondern in der Anbetung rede ich nur noch von Gott selbst. Wer er ist, wie er ist. Ein Beispiel dazu aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 15, Vers 1. 2. Mose 15, Vers 1. Damals sangen Mose und die Kinder Israel dieses Lied dem Herrn. Also ein Lied für ihn. Ihm sangen sie es und sprachen also: Singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Das ist Anbetung. Von ihm reden und ihn bewundern um seinetwillen. Nun, um in bewundernder Weise von einer Person zu reden, muss man sie sehr gut kennen. Und wir werden noch sehen, wie wichtig für die Anbetung die Erkenntnis Gottes ist. Aber davon werden wir am Mittwoch dann reden. Wir müssen ihn kennen, ihn erkennen, um ihn anzubeten. Und je besser wir ihn erkennen, desto besser können wir so zu ihm, von ihm selbst reden. So, und jetzt will ich euch plagen ein wenig, aber ich hoffe, dass ihr mir das verzeiht. Ich will euch plagen mit ein wenig Hebräisch und Griechisch. Aber es wird nicht so schlimm sein. Wir wollen die entsprechenden Ausdrücke im Hebräischen und im Griechischen uns ansehen und jetzt eine Reihe von Belegen miteinander durchgehen, weil ich ganz einfach vertraue, dass das die einfachste und überzeugendste Art ist für uns alle, die überzeugendste Art ist zu verstehen, was ist denn Anbetung. Das Wort Anbeten kommt im Alten Testament zum ersten Mal vor, in dieser Stelle, die wir schon einmal aufgeschlagen haben, 1. Mose 22. Wir sollten diese Verse im Zusammenhang lesen, von Vers 1 an. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott den Abraham versuchte, und er sprach zu ihm: Abraham. Und er sprach: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Und Abraham stand des Morgens früh auf und sattelte seinen Esel und nahm mit sich zwei von seinen Knaben und Isaak, seinen Sohn, und er spaltete Holz und zum Brandopfer und machte sich auf und zog hin an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Am dritten Tag, da erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knaben: Bleibt hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz des Brandopfers, legte es auf Isaak, seinen Sohn, in seine Hand, nahm er das Feuer und das Messer, und sie gingen beide miteinander. Und Isaak sprach zu seinem Vater Abraham und sagte: Mein Vater. Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Und Abraham sprach: Gott wird sicher sehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, von dem Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham baute daselbst den Altar und schichtete das Holz. Und er band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Das alles wird also Anbetung genannt, das hebräische Wort Hishtachaweh. Abraham sagt: Wir wollen hingehen, das nachlesen, ob es stimmt. Nishtachaweh, wir wollen anbeten. Das Verb Hishtachaweh übersetzt man oder umschreibt man am besten so: sich der Länge nach hinwerfen, sich vor jemandem niederwerfen. Nun, was tut Abraham? Er hat von Gott eine Weisung bekommen und er unterwirft sich dieser Weisung. Und diese Weisung bedeutet, dass Abraham Gott alles gibt, was er von Gott empfangen hat. Den Sohn, den er liebt, den er von Gott empfangen hat, gibt er ihm zurück. Darum geht es offensichtlich bei Jan Betung. Hier ist offensichtlich das Entscheidende schon gesagt. Sich Gott unterwerfen und ihm alles geben. Und was uns hier auffällt, und wir sollten das einmal hier festhalten, es fehlt hier, und in fast allen Stellen, die wir noch nachschlagen oder noch aufschlagen wollen, es fehlt hier eigentlich alles, was wir heute vielfach unter Anbetung verstehen. Es fehlt die Musik, es fehlt Gesang, es fehlt der festliche Rahmen, es fehlt die Hochstimmung, es fehlt alles. Offensichtlich ist also Musik oder Gesang nicht das Entscheidende. Es kann dabei sein. Aber offensichtlich nicht das Herz der Anbetung. Wir lernen in diesem Abschnitt, worauf Anbetung beruht oder was sie auslöst. Was löst denn diese Handlung aus, die Abraham nennt Anbeten? Was löst sie aus? Ein Reden Gottes. Gott redet. Also am Anfang aller Anbetung steht das Handeln Gottes, das Reden Gottes. Anbetung beginnt also mit Gott. Er gibt dazu den Anstoß. Anbetung beginnt nicht damit, dass wir uns in Stimmung versetzen. Mit welchen Mitteln auch immer. Sondern geht von Gott aus. Dann, was ist Anbetung dem innersten Wesen nach? Dem innersten Wesen nach ist Anbetung sich Gott unterwerfen. Also auf keinen Fall sich und seine Gefühle feiern. Es geht nicht um mich, es geht um Gott. Und dann sehen wir, wie Anbetung geschieht oder was dabei geschieht. Wir geben alles Gott. Also schon in diesem ersten Abschnitt, in dem uns etwas über Anbetung gesagt wird, steht eigentlich alles, was zur Anbetung gehört. Und das werden wir jetzt bestätigt finden in allen Stellen, die ich jetzt zusammengetragen habe. Das sind nicht alle im ganzen Alten Testament, aber es sind repräsentative Stellen. Und das Gleiche wird sich für das Neue Testament zeigen. Nun, wenn wir das gut verstanden haben, dass Anbetung, das Wesentlichste der Anbetung das ist, ich neige mich vor dem, der größer ist als ich. Ich beuge mich vor dem großen Gott. Dann haben wir das Wichtigste verstanden. Denn alles Übrige, was zur Anbetung gehören mag, leitet sich von da ab. Gott hat gehandelt, sei es in der Schöpfung, sei es in der Offenbarung, sei es in der Erlösung. Und weil Gott gehandelt hat, beuge ich mich vor ihm. Das ist Anbetung. Und wenn wir das verstanden haben, werden wir in unserem Verständnis von Anbetung nicht weit abirren. Wir können in der Anbetung vielleicht mangelhaft bleiben, aber wir werden nicht weit abirren, wenn wir das klar vor Augen halten, dass das der Kern, das Wesen, das Herz der Anbetung ist. Und jetzt einige weitere Belege dazu. 2. Mose 4, Vers 31. 2. Mose 4, Vers 31. Und das Volk glaubte, und als sie hörten, dass der Herr die Kinder Israel heimgesucht und dass ihr Elend gesehen habe, da neigten sie sich und beteten an. Wiederum sich neigen und anbeten. Das Volk hat also die Botschaft von Gottes Heilsabsichten gehört. Gott steht also wiederum am Anfang. Er hat geredet, er hat sich geoffenbart, hat seine Absichten enthüllt. Das Volk hört, glaubt, beugt sich nieder, das ist Anbetung. 2. Mose 12, Vers 27. Hier geht es um die Anweisungen zum Passa. Es ist ein Passahopfer dem Herrn, der an den Häusern der Kinder Israel in Ägypten vorüberging, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser rettete, und das Volk neigte sich und betete an. Und wir übertragen das mühelos auf das Neue Testament, wo wir all das hören und begreifen, wie Gott in Christus gehandelt hat, wie er für uns zum Lamm wurde und sich Gott opferte ohne Flecken und in diesem Opfer uns erlöste. Da neigen wir uns und beten an. Dann Kapitel 34, Vers 8. 2. Mose 34, Vers 8. Mose ist auf dem Berg, Sinai, und der Herr hat zu ihm geredet, wiederholt geredet und sich neu an ihn gewandt und sich selbst ihm geoffenbart, wer er ist. Vers 6, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit, der die Güte bewahrt auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs hält er für schuldlos den Schuldigen. Und dann Vers 8, und Mose neigte sich eilend zur Erde und betete an. Wiederum das Gleiche, am Anfang steht Gottes Reden. Gott offenbart sich und daraufhin betet Mose an. Und neigt sich vor ihm und will damit zum Ausdruck bringen, dass er begreift, alles ist in Gottes Hand. Die ganze Rettung, alles ist in seiner Hand. Wir können Gott nicht steuern, wir können Gott nicht gängeln, wir können Gott nicht gnädig stimmen, alles ist in seiner Hand. Ich beuge mich vor diesem großen, souveränen, rettenden, gnädigen Gott. Kapitel 34, Vers 14. Du sollst nicht einen anderen Gott anbeten. Denn der Herr, dessen Name Eiferer ist, ist ein eifernder Gott. Hier wird etwas ganz Entscheidendes ausgesagt, auf das wir im Zusammenhang mit dem Neuen Testament zurückkommen wollen. Du sollst nicht einen anderen Gott anbeten. Der Gegenstand der Anbetung ist das Entscheidende. Das werden wir nachher noch sehen. Psalm 29, Verse 1 und 2, Stelle aus den Psalmen, sollten wir natürlich unbedingt anführen, Psalm 29, Verse 1 und 2, gebet dem Herrn, ihr Söhne der Starken, gebet dem Herrn Herrlichkeit und Stärke, gebet dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens, betet den Herrn an in heiliger Pracht. Den Herrn anbeten heißt also ihm alles geben, hier sehen wir es wiederum. Ihm das zuschreiben, was ihm gebührt. Von ihm reden. Das Gleiche sehen wir bei Hiob. Hiob 1, Vers 20. Hiob 1, Vers 20. Hiob stand auf, zerriss sein Gewand, schor sein Haupt, er fiel zur Erde nieder und betete an und sprach, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Daniel 2, Vers 46. Daniel 2, Vers 46. Da fiel der König Nebukadnezar nieder aus sein Angesicht und betete Daniel an. Nun, wir merken sofort, dass das etwas ist, das nur ein Heide tun konnte. Aber was war denn falsch daran? Waren seine Gefühle nicht innig genug? Hat er nicht laut genug gepriesen? Was war falsch daran? Der Gegenstand der Anbetung war falsch. Das ist das Entscheidende. Wir werden das im Neuen Testament wiedersehen. Dann noch ein zweiter Ausdruck, der im Hebräischen verwendet wird für Anbeten. Es wird zwar nicht so übersetzt, aber der Sache nach ist es genau das, anbeten, nämlich das Wort Gadel, das heißt groß machen. Gadol heißt groß und Gadel heißt groß machen. Eine Stelle dazu aus dem Psalm 34. Psalm 34, der Vers 3 oder 4. Erhebt den Herrn mit mir, lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Und hier steht bei erhebt, gadelo. Also das Verb gadel, erhebt. Macht groß, heißt das wörtlich. Macht den Herrn groß. Dieser Ausdruck unterstreicht das bisher Gesagte. Anbetung bedeutet, sich vor einem größeren neigen. Und indem ich das tue, wird er im Vergleich zu mir größer. Wir können Gott ja nicht größer machen. Aber wir können ihn doch groß machen, indem wir anerkennen, dass er groß ist und wir uns neigen. Dann wird er in unserer Wertschätzung größer. Und wenn wir das laut tun in Gemeinschaft vor anderen, die das hören, dann wird er auch in deren Wertschätzung größer. Und das erleben wir doch, wenn wir zusammenkommen zur Anbetung. Jemand betet den Herrn an und unsere Herzen neigen sich vor diesem großen Gott und er wird vor uns größer durch die Anbetung. Groß machen, Gadel. So viel zum Alten Testament, jetzt eine Reihe von Stellen aus dem Neuen Testament. Das griechische Wort, das dem hebräischen Histachawä genau entspricht, lautet proskyneo. Proskyneo. Und ich zitiere jetzt einmal aus dem wirklich trefflichen Wörterbuch von Benzeler Keggi. Ein Geheimtipp für solche, die ein Wörterbuch, ein griechisches suchen, kauft nicht den Bauer. Erstens viel zu teuer, zweitens nicht besonders gut. Aber Benzeler Keggi kostet ein Bruchteil und liefert viel solidere, zuverlässigere sprachliche Information. Also der Benzeler Keggi, übrigens ein altgedientes Wörterbuch, das war so in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts das Standard-Schülerwörterbuch für Gymnasiasten, die Griechisch lernten. Nun, wir sind ein bisschen allgemein in unserer Sprachkenntnis zurückgefallen hinter den alten. Aber es ist wirklich ein gutes Wörterbuch von Benzeler Keggi. Und er schreibt zu Proskyneo Folgendes. Bei den Persern vor dem König, bei den Griechen vor der Gottheit sich niederwerfen und den Boden oder die Füße küssen. Sich niederwerfen und die Füße küssen. Dieses Wort Proskyneo setzt sich zusammen aus Pros, zu, hinzu und Kyneo, küssen. Es drückt also die gleiche Bewegung aus, auf Gott hin, auf ihn zu, wie eben adorare oder anbeten. Und wir sehen das im Neuen Testament, wie Anbetung auch in der Sprache des Neuen Testaments zunächst heißt, vor dem, der man als den Hohen und Erhabenen erkannt hat, niederfallen. Matthäus 2, hier haben wir den ersten neutestamentlichen Beleg für diesen Ausdruck, Matthäus 2, Vers 2, da fragen diese Gelehrten, diese Sternkundigen, Magoi aus dem Morgenland, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Das ist eben dieses Wort proskyneo. Wird manchmal mit huldigen, manchmal mit anbeten übersetzt. Dann im gleichen Kapitel, im Vers 11. Als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihn. Niederfallen und anbeten. Sie anerkennen in ihm den König. Den König der Könige. Dann in Matthäus Kapitel 8, Vers 2, eine zweite Stelle. Siehe, ein Aussätziger kam herzu, huldigte ihm und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Er hat eben ihn reden hören. Die Sternkundigen, diese Magoi, diese Magier, aus dem Morgenland. Die hatten natürlich Nachricht über das Kommen des Königs der Juden aus dem Buch Daniel. Daniel war ja der Oberste ihrer Zunft gewesen und hatte sie natürlich höhere Weisheit gelehrt als die babylonische. Und so wussten sie aus den hebräischen Schriften um das Kommen dieses Königs. Es war also ein Ausdruck ihres Glaubens. Offenbarung, sie erkannten, das ist der von Gott Verheißene, sie fallen nieder und beten an. Und das Gleiche in Matthäus 8, der Aussätzige hört diesen da reden und das Reden überführt diesen Mann. Das ist der Heilige Gottes. Und im Licht dieses Redens erkennt er sich als unrein und fällt nieder. Und dann erkennt, wenn du willst, also er anerkennt und bekennt, alles geht von dir aus, alles ist in deiner Hand, wenn du willst. Dann die Jünger im Schiff, Matthäus 14, Vers 33. Nach der Stillung des Sturmes, die aber im Schiff waren, kamen und beteten ihn an und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Sie erkennen an seinem Handeln, wer er ist, und sie fallen vor ihm nieder. Ja, ich muss jetzt einige Stellen auslassen. Die Frauen nach der Auferstehung, Matthäus 28, Vers 9. Als sie aber hingingen, es seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da kam Jesus ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und beteten ihn an. Auch niederfallen. Also immer wieder kommt das zum Ausdruck. Anbeten heißt dem Wesen nach, dem Kern nach, anerkennen, wer der Herr ist und sich deshalb vor ihm neigen. In der Auferstehung wurde deutlich, dass der Herr der Heilige Gottes ist. So steht nämlich im Psalm 16. Dass Gott es nicht zulassen wird, dass sein Frommer, der Heilige Gottes, die Verwesung sehe. Er auferstand, er ist der Heilige Gottes. Paulus sagt im Römerbrief, dass in der Auferstehung offenbar wird, er ist der Sohn Gottes. Als Sohn Gottes in Kraft erwiesen durch Totenauferstehung. Und so fallen sie vor ihm nieder und anerkennen, er ist der Herr. Markus Kapitel 5, Vers 6. Der Gadarener, der Besessene von Gadara, als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und huldigte ihm, lief und betete ihn an, fiel vor ihm nieder, anerkannt, also du bist der Größere. Und hier sehen wir wiederum, Anbetung bedeutet Niederfallen vor einem Größeren. Dieser Besessene hat eben nicht das getan, was wir meinen, dass das zur Anbetung gehöre. Also erhabene Gefühle gehabt oder schöne Lieder gesungen. Nichts von dem. Sondern anerkennen, dass hier der Mächtige, der Heilige Gottes vor ihm stand. Die Jünger nach der Himmelfahrt, Lukas 24, Vers 52. Lukas 24, Vers 52, sie huldigten ihm und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Sie beten ihn an, der erhöht ist, verherrlicht zur Rechten Gottes. Johannes 9, Vers 38. Lesen wir von Vers 35 an. Johannes 9, von Vers 35 an. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten. Und als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, und wer ist es, Herr, auf das ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und er betete ihn an. Er erkennt, wer Jesus ist, der Sohn Gottes, und er neigt sich, das ist Anbetung, betet an. Es geht hier nicht um seine Gefühle, nicht einmal um das, was er vom Herrn empfangen hat, obwohl er dafür natürlich dankbar war, sehr dankbar war. Hier geht es einzig und allein um die Identität dessen, der vor ihm steht. Glaubst du an den Sohn Gottes? Wer ist der? Der vor dir steht. Der Sohn Gottes, vor ihm falle ich nieder. Das ist Anbetung. 1. Korinther 14, Vers 25. 1. Korinther 14, Vers 25, das Verborgene seines Herzens wird offenbar, nämlich eines Ungläubigen, durch den Dienst der Weissagung. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar, und also auf sein Angesicht fallend wird er Gott anbeten. Auch hier steht am Anfang Gottes Reden. Gott redet zu ihm. Gott stellt ihn ins Licht. Er erkennt, wer Gott ist, fällt nieder und bekennt, Gott ist in eurer Mitte. In Offenbarung Kapitel 4, Vers 10 haben wir bereits gelesen, die 24 Ältesten fallen nieder. Offenbarung 5, Vers 14 steht es wiederum, die Ältesten fielen nieder und beteten an. Offenbarung 11, Vers 16 und 19, 4, viermal steht dieser Satz im Buch der Offenbarung. Anbeten heißt also vor dem niederfallen, der würdig ist, weil er alle Macht hat, alle Ehre, alle Weisheit. Dann in Offenbarung 13, Vers 4 steht auch dieses Wort anbeten, Offenbarung 13, Vers 4. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Gewalt gab, und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich? Nun, worum ging es hier bei dieser Anbetung? Wiederum um diese Tatsache anerkennen, wer der Größere ist, wer der Mächtige ist. Das ist das Entscheidende. Nicht die Stimmung, nicht das Erleben derer, die anbeten, sondern anerkennen, wer der Angebetete ist. Hier ist es natürlich ein furchtbarer Götzendienst, aber die Bedeutung des Wortes wird deutlich. Darum geht es bei Anbetung. Dann noch eine Stelle aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte Kapitel 10. Ich lese die in Verbindung mit einer Stelle aus dem Buch der Offenbarung. Apostelgeschichte 10, Vers 25. Apostelgeschichte 10, Vers 25. Als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und betete ihn an, huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, stehe auf. Und dann Offenbarung 19, Vers 10. Ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten, und er, nämlich der Engel, sprach zu mir, siehe zu, tue es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder. Nun, was war falsch an der Anbetung des Cornelius? Und warum war die Anbetung des Engels durch Johannes falsch? Hatten sie nicht genügend Andacht in ihren Herzen? Oder verspürten sie nicht genug fromme Schauer, ihren Rücken hinuntergehen? Nein, nicht das war der Fehler, sondern sie beteten die falsche Person an. Also das ist wirklich das Entscheidende. Sich vor Gott und vor ihm allein neigen, niederwerfen. Daran liegt alles. Damit steht und fällt alles. Also anbeten im Alten wie im Neuen Testament heißt niederfallen vor einem Größeren und seine Größe, seine Macht, seine Wahrheit, seine Gerechtigkeit, seine Gnade anerkennen, bekennen und so ihm Ehre geben. Ich schließe, indem ich diese Verse lese aus Offenbarung 5, Offenbarung 5, Verse 11 bis 14. Die Anbetung im Himmel. Offenbarung 5, Verse 11 bis 14. Und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Und alle Kreatur, die in dem Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meere ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamme, die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an.